Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Welt unterteilt sich bekanntlich in zwei Menschengruppen. Die einen, die Werbepost studieren, und die anderen, die sie sofort in die Papiertonne wandern lassen. Diese Werbeallergie der zweiten Gruppe, die hat meistens mit schlechten Erfahrungen zu tun. Die Angebote halten oft nicht, was die Werbung verspricht, und man ist gut beraten, das Preis-Leistungs-Verhältnis zu überprüfen. In unserem heutigen Predigttext haben wir es auch mit einem Angebot zu tun, bei dem sich mancher skeptisch am Kopf kratzen dürfte: Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Der erste Petrusbrief formuliert das so: Es geht um die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Gottes Gnade steht zum Angebot. Das Angebot, wenn ich irgendwann mal die Augen zumache, einem gnädigen Gott in die Arme zu laufen. Nicht einem knallharten Richter, vor dem ich Angst haben muss, weil einiges falsch gelaufen ist in meinem Leben. Ein barmherziger, ein gnädiger Gott. Ich unterstelle jetzt mal, die meisten von uns würden sagen, ja, das ist tatsächlich ein Angebot, das viel wert ist. Im Leben und im Sterben gewiss sein, Gott akzeptiert mich. Ja, er schließt mich in seine Arme, trotz mancher Fehler. Nicht mehr und nicht weniger bietet uns der Glaube, so wirbt der erste Petrusbrief, das ist das Angebot. Nun, die große Frage, zu welchem Preis ist es zu haben? Unser Predigttext behauptet, dieses Angebot ist jeden Preis wert, schlichtweg jeden. Im O-Ton: Umgürtet eure Lenden, stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die angebotene Gnade. Gürtet euch heißt, seid bereit, macht euch startklar, macht euch wegfertig. Das Ziel ist es wert, am Ende meines Lebensweg einem barmherzigen Gott in die Arme zu laufen. Es lohnt sich, alles auf diese Karte zu setzen, mit meine ganze Kraft, in aller Nüchternheit, mit aller Zielstrebigkeit. Und die nächsten Verse treiben den Preis noch weiter in die Höhe. Vom Gehorsam ist da die Rede und dann die Aufforderung, vorbildlich, ja, heilig soll euer ganzes Leben sein. Und das Ganze gewürzt mit einem Zitat aus dem Alten Testament, da sagt Gott, ihr sollt heilig sein, so wie ich, Gott, heilig bin. Das ist wirklich ein ziemlich hoher Preis, ein hoher Anspruch. Heilig sein. Heiligkeit. Das Wort bietet Stoff für eine zweistündige Vorlesung. Keine Angst, so weit werde ich es heute nicht treiben. Nur drei Dinge, die in diesem Satz stecken: Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Das erste, die Rede von Gottes Heiligkeit macht den Ernst der Lage klar. Unser Predigttext erinnert uns, ihr ruft den als Vater an, der ohne Ansehen der Person jeden richtet nach seinem Werk. So deshalb führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Merken Sie, wie hier das eine Gottesbild durch das andere korrigiert wird? Wir Christen reden zu Gott, unserem Vater, ganz familiär, im geschützten Rahmen eines Familienzusammenhalts. So mit Gott umzugehen, das ist gewiss ein großes Geschenk, zu Gott lieber Vater zu sagen. Das ist im Grunde das Evangelium im Kern. Aber die Gefahr liegt auch auf der Hand. Gott ist eben nicht wie zumindest ein moderner Vater, so eine Art Freund und Kumpel. Deshalb wird in unserem Predigttext das Bild vom Vater ergänzt durch das Bild vom Richter, der oberste Autorität hat. Gottes unantastbare Autorität. Vielleicht könnte das eine moderne Übertragung des Begriffs Heiligkeit sein. Und wer sich diese Autorität Gottes klar macht, der begreift auch den Ernst der Lage. Es ist nicht alles egal, nicht alles erlaubt. Gott wird richten. Und wenn das so ist, dann hängt alles davon ab, wie er mein Leben beurteilt. Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Das macht den Ernst der Lage klar und es läutet das Ende der Halbherzigkeit ein. Das ist das Zweite. In unserem deutschen Wort heilig steckt jetzt das ja drin. Heilig sein heißt heil sein, ganz sein, eben nicht halb. Ihr sollt heilig sein. Man könnte auch sagen, macht ganze Sache mit Gott. Seid bereit und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird. Haben wir am Anfang gelesen. Jemand hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wo liegen meine Halbherzigkeiten im Glauben? Das ist eine Frage, die man sich in einer ruhigen Stunde ruhig mal stellen sollte. Und ich meine hier nicht die intellektuellen Probleme, die man mit dem Glauben haben kann, durchaus, sondern eher die Frage der halbherzigen Umsetzung dessen, was ich längst begriffen habe. Gibt es Bereiche in meinem Leben, die ich ausklammere aus dem Glauben, aus der Sache mit Gott? Vielleicht die Familie, vielleicht den Freundeskreis, vielleicht die Arbeit. Bin ich hier vielleicht ein Christ, ganz bewusst, und dort ja ein Mitläufer? Lasse ich Gott hier mitreden und da will ich lieber selber bestimmen? Ihr sollt heilig sein, wie Gott heilig ist. Das ist das Ende der Halbherzigkeit. Und das Dritte hängt ganz eng damit zusammen. Heiligkeit ist ein Gegengift gegen die Macht der Gewohnheit. Manchmal komme ich gegen die Macht der Gewohnheit nur an, indem ich mit den Halbheiten aufhöre. Als ich 18 war, hatte ich das Bedürfnis, endlich mal mit dieser ganzen Sache des Glaubens ernst zu machen. Die junge Gemeinde damals war für mich sowas wie ein zweites Zuhause, aber in meiner Berufsschulklasse wusste eigentlich niemand was davon. Mir war das irgendwie peinlich, ich habe mich versteckt. Und der Knoten ist eigentlich erst geplatzt, als ich irgendwann mal klar Schiff gemacht habe. Ich bin damals aus der FDJ ausgetreten, habe meinen Antrag auf Waffenverweigerung eingereicht. Manchmal, und bei mir war das so, kommt man gegen die Macht der Gewohnheit nur an, indem man mit den Halbheiten aufhört. In bestimmten Situationen kann das überlebenswichtig sein für den Glauben. Diese Art von Heiligkeit, dieses ganz oder gar nicht. Das ist nämlich eine Überlebensstrategie in einer Fremden, in einer Minderheitsumgebung. Der erste Petrusbrief stammt aus einer Zeit, in der das so war für die Christen. Die kleine Schar drohte in der durchweg unchristlichen Umgebung sonst unterzugehen. Gerade in dieser Situation, solange ihr noch in der Fremde seid, nennt das unser Brief, kommt dieser Aufruf zur Heiligkeit. Die Spielregeln der Welt berauschen einen. Und wir sind in Gefahr, uns in diesen rauschenden Strom treiben zu lassen. Gegen diese Macht der Gewohnheit hilft Heiligkeit, Ganzheit. All das steckt drin in diesem: Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Ja, ein hoher Anspruch. Kurze Zwischenbilanz. Wir haben ein lohnendes, ein erstaunliches Angebot, Gottes Gnade, aber eben auch leider einen unglaublich hohen Preis, Heiligkeit. Wer kann den schon aufbringen? Wer schafft das schon? Wer hält das durch? Wir müssten an dieser Stelle vielleicht diese Werbebroschüre zuklappen und in die Papiertonne werfen. Wenn unser Text nicht noch einen Paukenschlag für uns bereithielte, während wir noch am Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Angebots zweifeln, lesen wir, im Grunde ist alles schon bezahlt. Ihr wisst doch, heißt es, dass ihr erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Opferlammes. Das ist ein echter Paukenschlag. Wie ist das zu verstehen? Es ist alles schon bezahlt. Hier sind wir im theologischen Zentrum des christlichen Glaubens. Es gibt verschiedene Worte dafür, jedes mit einem bestimmten Bild verknüpft. Erlösung, Versöhnung, Rettung durch Christus. In unserem Predigttext sind es zwei Bilder, die dieses Geheimnis in Worte fassen. Das erste, Loskauf aus Sklaverei. Was Christus für uns getan hat, ist wie ein Freikauf von Sklaven. Wir sind plötzlich frei. Er hat das Lösegeld bezahlt an den alten Eigentümer. Wir sind die Ketten der Sünde los. Die Peitsche des Todes, dieses Sklaventreibers, kann uns nicht mehr aufschrecken. Ein drastisches, aber ein anschauliches Bild. Das zweite Bild in unserem Predigttext war den Menschen in der Antike genauso vertraut. Uns aber ist es im Grunde fremd, das Opferlamm. So wird Christus hier, damit wird Christus hier verglichen, unser unschuldiges Opferlamm. Unsere Kultur kennt schon lange keine Schlachtopfer mehr. Ja, die meisten von uns würden so eine Zeremonie abstoßend finden. Diese kulturelle Barriere, die müssen wir uns klar machen. Viele Menschen sagen ja heute, mit dieser Geschichte vom Opfer Jesu Christi, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Das sollte uns nicht verwundern. Es ist tatsächlich eine kulturelle Barriere, eine ziemlich hohe. Aber auch das müssen wir uns klar machen. Auch diese Rede vom Opfern, das Opfern von Tieren, war immer ein Symbol. Es ist nicht das real vergossene Blut, das irgendwelche Wunderkräfte hätte. Das haben auch die Schreiber der Bibel nicht gedacht. Vielmehr ist es Gott, der sagt, ich lasse diese Schlachtung eines Tieres als Zeichen für den guten Willen gelten. Das soll ein Schlussstrich sein. Damit ist alles abgegolten. Ich vergebe euch, nun muss kein Mensch mehr sterben. Und so, sagen die ersten Christen, hat Gott auch den Tod von Jesus Christus anerkannt. Er ist unschuldig gestorben wie ein Opferlamm. Er ist gestorben, weil er Gottes Liebe durchgehalten hat, konsequent gestorben, nicht durch Gottes Hand, sondern durch die Hand seiner Feinde. Und über diesen unschuldigen Tod hat Gott das erlösende Wort gesprochen: Ich lasse den Tod Jesu gelten als Opfer für die ganze Welt. Gott hat diesen grausamen und unschuldigen Tod nicht gewollt und nicht gefordert. Aber als er geschehen war, als Jesus seine Mission mit dem Leben bezahlt hatte, da hat Gott diesen Tod als Opfer anerkannt. Das soll der Schlussstrich sein. Ich vergebe euch. Manchmal steckt in christlichen Köpfen immer noch dieser Gedanke, Jesus musste sterben, damit Gott gnädig sein kann. Das war und das ist falsch. Jesus musste sterben, damit wir Menschen begreifen, dass Gott gnädig ist. Das ist ein wichtiger Unterschied. Gott war schon immer der gnädige Gott und Jesus hat ihn uns gezeigt, ihn offenbart. Die Sache mit Jesus hat an Gottes Einstellung nichts geändert. Sie hat Gottes Einstellung offenbar gemacht. Unser Predigttext betont das, lässt daran keinen Zweifel. Ehe der Welt grundgelegt war. Also schon vor der Erschaffung der Welt hat Gott Jesus dazu ausersehen, seine Barmherzigkeit zu besiegen. So lesen wir. Es ist schon längst alles bezahlt. Und damit sprengt Gottes Angebot alle menschlichen Maßstäbe. Gott hat sich seine Liebe etwas kosten lassen, indem er Jesus seinen geliebten Sohn gehen lassen hat auf seinem Weg der Liebe. Jesus hat alles bezahlt für uns. Seine Liebe hat ihn dazu getrieben und das schon vor aller Zeit, so sagt es unser Predigttext. Das heißt, Gottes Barmherzigkeit ist uns weit, weit voraus. Unserer Zeit voraus, unserem Tun voraus, auch unserer Antwort im Glauben weit voraus. Und das ist nun doch bei diesem unglaublichen Angebot mit seinem unglaublichen Anspruch eine unglaubliche Entlastung. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.